Vor etwa 25 Jahren begann in Deutschland eine stille Revolution bei der Geldanlage. Keine spektakulären Kurssprünge, keine wilden Versprechen, sondern ein neues Anlageinstrument, das auf Einfachheit, Transparenz und Disziplin setzt. Gemeint ist natürlich der ETF. Während er von manchen zunächst belächelt wurde, erkannten andere früh sein Potenzial. Und einer von ihnen war Karl-Matteo Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Als überzeugter ETF-Verfechter hat er die Entwicklung von Anfang an mit begleitet, nicht nur als Beobachter, sondern auch als Gestalter und Investor. In diesem Podcast, den Sie zum Beispiel bei Spotify abonnieren können, sprechen wir heute mit ihm über die Geschichte hinter dem Aufstieg, die Lehren aus einem Vierteljahrhundert ETF-Erfahrung und die Frage, ist der Siegeszug jetzt so langsam vorbei oder fängt er vielleicht gerade erst an? Wir sind gespannt. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, erinnerst du dich denn noch an deinen allerersten ETF-Kauf und vor allem daran, was dich damals überzeugt hat?
Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an die ersten Vorläufer der ETFs, nämlich an die Indexfonds, und mit denen habe ich mich Ende der 90er Jahre beschäftigt und mit Consors damals übrigens auch eigene herausgebracht. Das heißt, die Grundidee des Indexing, die hat mich also wirklich schon sehr, sehr, sehr früh beschäftigt und vor allem auch überzeugt, weil dadurch wurde endlich was umgesetzt, was in der Wissenschaft schon 30 bis 40 Jahre vorher Standard war, nämlich, dass man mit breiter Streuung und vielen Werten letztlich besser fährt als mit einer Handvoll von Einzeltiteln, die nach irgendwelchen Kriterien mühsam rausgesucht werden. Damit waren ETF ein praktischer Gegenentwurf zu aktiven Fonds, die damals absolut dominant waren und es übrigens immer noch sind. Und was ich natürlich genial an der Konstruktion der ETFs fand, war diese permanente Handelbarkeit, die durch diese Konstruktion gegeben ist. Und damit waren sie natürlich diesen klassischen Indexfonds, den Vorläufer, mit denen ich mich dann beschäftigt habe, komplett überlegen. So, und heute ist ein ETF natürlich selbstverständlich, aber damals war das Anfang 2000 wirklich eine Revolution in der Geldanlage und das auch besonders in Deutschland. Und warum Revolution? Weil nicht nur Millionäre und Milliardäre eine breite Streuung mit ihrer Geldanlage erreichen konnten, sondern eine breite Bevölkerungsschicht, jedermann, wenn du so willst. Und heute kann ich ab 25 Euro bei Quirion zum Beispiel weltweit breit streuen. Also das ist schon wirklich eine Demokratisierung der Geldanlage.
Wir haben es jetzt mehrfach erwähnt, Karl, diese ETF-Story ist rund 25 Jahre alt, aber hilf mir oder korrigier mich gern auch, warum ist das Interesse gerade zuletzt so stark gewachsen?
Auch da gibt es jetzt kein einzelnes Ereignis, das den ETF-Durchmarsch besonders beschleunigt hätte. Es dauert manchmal, das kannst du mir glauben, das weiß ich ganz besonders gut, etwas länger, bis sich gute Ideen durchsetzen. Immerhin stammen die Forschungsergebnisse aus den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, die objektiv nachgewiesen haben, dass breit gestreute, indexnahe Depots letztlich besser sind als all die aktiv gemanagten Produkte. Und trotzdem hat es fast 40 Jahre gedauert, bis auch in Deutschland die ersten ETF aufgelegt wurden. Mittlerweile aber sind sehr viele Anlegerinnen und Anleger von ETFs überzeugt und es werden immer mehr. Vor allem den Jungen scheint das Konzept einzuleuchten. Das zeigen allein schon die vielen ETF-Sparpläne, die von ihnen abgeschlossen werden. Und dann hat der ETF-Erfolg sicher auch damit zu tun, dass das Thema endlich auch in den Medien angekommen ist.
Karl, Zahlen, hast du Zahlen für uns, um das Ganze noch ein Stück weit zu belegen?
Na klar. Also allein in den letzten 4 Jahren hat sich das ETF-Volumen mehr als verdoppelt, von 800 Milliarden auf über 1,7 Billionen Euro. In den letzten 10 Jahren ist der ETF-Markt jährlich um rund 17% gewachsen. Und das, obwohl andere Segmente, zum Beispiel aktiv gemanagte Fonds, stagniert haben. Mittlerweile liegt der ETF-Anteil am deutschen Fondsmarkt bei rund 20%, ist also schon lange keine Nische mehr. Die 20% zeigen aber auch, dass noch Luft nach oben ist.
In jedem Falle gibt es ja richtig viele ETFs, von daher ist es schwierig, denke ich mal, einen guten ETF zu finden. Was macht denn aus deiner Sicht eben einen solchen guten ETF aus? Worauf sollten Anlegerinnen und Anleger bei der Auswahl besonders achten?
Ja, das ist eine wichtige Frage, Andreas, die auch immer wichtiger wird, weil das Angebot mittlerweile unüberschaubar geworden ist. Allein in Deutschland sind bereits 2300 ETFs zugelassen, die sich auf ca. 1400 Indizes beziehen. Und dabei gibt es große Qualitätsunterschiede, selbst zwischen ETF, die auf denselben Index lauten. Wenn du jetzt noch bedenkst, dass es zum Beispiel auf den MSCI Weltindex 20 verschiedene ETF gibt, siehst du, wie wichtig dieser Punkt ist. Ohne jetzt so sehr in die Details gehen zu wollen, möchte ich doch vor allem auf drei Aspekte hinweisen. Erstens, man sollte sich unbedingt an ETFs halten, die sich auf breit gestreute Indizes beziehen. Die bei uns so beliebten DAX-ETFs sind also eher schlecht, denn der DAX hat nun mal nur 40 Werte. Der Dow Jones in den USA mit nur 30 Werten ist ebenfalls ungeeignet. Der S&P 500 mit seinen 500 Werten ist da schon deutlich besser gestreut. Und zweitens sollte man sich nicht zu ETFs überreden lassen, die komplizierte und exotische Indizes nachbilden. Die Risiken sind da in der Regel viel zu groß. Und dann drittens natürlich die Kosten. Hier sind die Unterschiede zwischen ETFs zwar nicht ganz so groß wie die zwischen den aktiv gemanagten Fonds, sind aber immer noch spürbar. Vor allem gilt auch beim ETF der Grundsatz, dass die Kosten überhaupt nichts mit der Qualität des ETFs zu tun haben. Viele Anleger können sich das oft nicht vorstellen, weil sie davon ausgehen, dass man sich mit einem teuren ETF etwas besonders Gutes einkauft. Leider ist genau das Gegenteil der Fall.
Dann lass uns doch vielleicht noch kurz bei den Kosten bleiben. Ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir schon öfter mal angesprochen haben. Welche Rolle spielt denn die Gebührenstruktur bei der Entscheidung für einen ETF?
Ganz einfach, Andreas. Sie sollen so gering sein wie möglich. Aber selbst bei einer an sich so einfachen Sache wie die Kosten steckt der Teufel im Detail. Die meisten Anleger schauen zum Beispiel auf die sogenannte Total Expense Ratio, TER, also die Gesamtkostenquote. Von der TER werden aber gar nicht alle Kosten erfasst, was man bei dem Namen ja eigentlich denken müsste, sondern nur ungefähr 70% bei ETFs. Das ist übrigens nicht nur ein Problem bei den ETFs, sondern vor allem auch bei aktiven Fonds. Was ist denn zum Beispiel in der TER nicht enthalten? Transaktionskosten, also die sind beim ETF eher gering, zum Beispiel auch Lizenzgebühren für den Index, eben aber auch Kosten für bestimmte Indexabbildungstechniken, zum Beispiel die Swap-Gebühren. Schon allein daran siehst du, dass die ETF-Auswahl nicht ganz so einfach ist, wie sich das manche vorstellen. Trotzdem aber ist die TER für den Privatanleger ganz brauchbar, um sich einen ersten Eindruck von den Kosten zu verschaffen. Und das sollte man unbedingt, denn die Kosten sind nun mal ein entscheidender Faktor. Jeder Basispunkt mehr Kosten frisst Performance und schmälert die langfristige Wertentwicklung.
Okay, damit haben wir besprochen, was gute ETFs sind. Wir haben die Kosten besprochen. Dann würde ich ganz gerne zu den ETF-Typen kommen, Karl. Welche eignen sich denn aus deiner Sicht besonders gut für den langfristigen Vermögensaufbau?
Nach meiner Überzeugung sind das vor allem international ausgerichtete Aktien- und Anleihen-ETFs, besonders Aktien-ETFs, weil man mit ihnen letztlich am Erfolg der Weltwirtschaft beteiligt ist. Denn letztlich fließt das in ETF investierte Geld in Unternehmen, die damit wirtschaften und Gewinne erzielen. Und deshalb werden auch, solange die Wirtschaft wächst, langfristig auch die Aktienkurse steigen. Das heißt, Aktien-ETFs sind Investitionen mit einer ökonomischen Logik und damit produktive Vermögen. Im Prinzip gilt das auch für Anleihen, speziell für Unternehmensanleihen, nur dass man eben nicht in Form von Eigenkapital, sondern von Fremdkapital investiert. Und etwas eingeschränkt gilt dieselbe Logik auch für Staatsanleihen. Wenn man sein Wertpapierdepot also als Anlage im Produktivkapital versteht, und das ist aus meiner Sicht unbedingt notwendig, dann sind vor allem Aktien-ETFs die wichtigsten Wert- und Renditetreiber. Der Anleiheanteil dagegen wird als eine Art Risikoregler für das Gesamtdepot genutzt, denn 100% Aktien passen ja nicht für jeden.
Natürlich ist bei ETFs auch nicht alles rosa-rot. Das muss und möchte ich durchaus auch in diesem 25-Jahre-Jubiläums-Podcast ansprechen, Karl. Welche Vorurteile oder vielleicht auch Missverständnisse gibt es denn rund um ETFs, die dringend ausgeräumt gehören?
Ja, spontan fällt mir dazu vor allem eine Sache ein, nämlich, dass immer wieder behauptet wird, dass die Gefahr eines Börseneinbruchs durch ETFs verstärkt wird. Das ist aber lediglich ein Vorurteil, das durch nichts begründet ist. Die Behauptung ist, dass wenn Anleger in Panik geraten und aussteigen und die Abwärtsbewegung durch ETFs noch verstärkt wird, weil sie so einfach so schnell über die Börse handelbar sind. Und bei einem immer größer werdenden ETF-Marktanteil werde das zu einer immer größeren Gefahr für die Stabilität der Finanzmärkte. Das Argument ist aber aus meiner Sicht zu kurz gedacht. Denn wenn es kracht an der Börse, dann werden auch Einzelwerte und vor allem alle anderen Anlagen verkauft. Vor allem von aktiven Fonds weiß man, dass die Manager oftmals noch viel zyklischer und extremer agieren als die Privatanleger. Wenn also mehr Privatanleger ETFs haben, stabilisiert das unter Umständen den Markt sogar. Es gibt tatsächlich mittlerweile erste Analysen, die darauf hinweisen, dass die relative Stabilität der letzten Jahre dadurch entstanden ist, dass es vor allem ETF-Investoren waren, die bei Marktturbulenzen in der Regel in ihre Strategie investiert geblieben sind. Demnach verringern ETFs das Risiko eines Börsencrash sogar. Und das mit dem gefährlich hohen Marktanteil ist übrigens auch ein Märchen. Wie schon gesagt, in Deutschland liegt der ETF-Anteil bei 20%. In den USA ist er zwar bereits bei über 50%. Wenn man sich aber nicht nur die Fonds anschaut, sondern den Gesamtmarkt, also auch Einzelwertanlagen mit einrechnet, ist er selbst dort nur bei etwa 15%.
Lass uns doch noch ein bisschen bei den Herausforderungen bleiben, Karl. Siehst du die Gefahr, dass Anleger sich in der Vielzahl an ETFs verlieren? Es gibt einfach ja wirklich wahnsinnig viele und dass sie am Ende dadurch auch strategische Fehler machen.
Ja, und die Gefahr wird immer größer, weil das Angebot immer größer wird. Wie schon gesagt, mittlerweile gibt es ca. 2300 ETFs in Deutschland und jeder einzelne davon ist natürlich das allerbeste Produkt und wird entsprechend beworben. Vor allem gibt es inzwischen auch viele ETFs, die für Privatanleger absolut ungeeignet sind, für die aber trotzdem massiv Werbung gemacht wird. Dadurch steigt natürlich das Risiko, dass man einen Falschen erwischt und auf einen Trend aufspringt, der dann massiv daneben geht. Wovon ich wirklich abrate, sind vor allem ETFs, die von fallenden Kursen profitieren. ETFs auf exotische Schwellenländer oder Branchen oder eben auch Spezial-ETFs, die mit Kreditversicherung oder Schwankungsstärke der Märkte verbunden sind. Das ist alles reine Spekulation, wenn man so ein ETF kauft und das kann man einfach weglassen.
Gibt es denn noch andere Anlagefehler, die du bei ETF-Investoren besonders häufig beobachtest?
Ja, und zwar eine Sache, die mich sogar echt überrascht hat, als ich vom ersten Mal davon gehört hatte. Eine Untersuchung hat nämlich ergeben, dass ETF häufig auch zum Trading benutzt werden, also ständiges Rein, Raus und damit schnelle Gewinne zu machen, weil sie ebenso günstig sind und vor allem im Gegensatz zu aktiven Fonds keine Ausgabeausschläge haben. In der Regel geht das natürlich schief. Das zeigt uns die Wissenschaft seit Jahrzehnten. Vor allem widerspricht es dem eigentlichen Grundgedanken einer ETF-Anlage, nämlich langfristig und diszipliniert investiert zu bleiben. Und das ist nun mal die einzig vernünftige Art, sein Geld anzulegen.
Schauen wir doch nach vorn. Wohin entwickelt sich der ETF-Markt aktuell und was sind wohl die spannendsten Trends der nächsten Jahre? Was meinst du?
Ich sehe vor allem zwei Entwicklungen, eine positive und eine negative. Für Anlegerinnen und Anleger positiv ist eindeutig, dass der Anbieterwettbewerb noch intensiver werden dürfte. Damit werden ETFs noch günstiger, als sie ohnehin schon sind. Die USA machen uns das schon aktuell vor. Die reinen Produktkosten von ETFs werden dort derzeit massiv nach unten konkurriert. Eine zwar spannende, aber leider negative Entwicklung sind aktive ETFs. Und die sind auf dem Vormarsch, obwohl sie dem eigentlichen ETF-Gedanken widersprechen. Also ETFs, die irgendeine aktiv gemanagte Anlagestrategie nachbilden. Die Anbieter machen das, weil ETFs immer beliebter werden, aktive Fonds rückläufig und der Markt für klassische Indizes schon ziemlich gesättigt ist. Die Gefahr dabei ist, dass man durch diesen Trend mit ETF in immer mehr überflüssige Anlagesegmente investieren kann und Anleger durch das entsprechende Marketing zu völlig nutzlosen Produkten verführt werden. Aktuelles Beispiel: als Schutz-ETF vermarktete Produkt mit Risikopuffer nach unten oder zusätzlichen Ausschüttungen. Im Grunde wird damit wieder die alte Lüge aufgewärmt, dass es eine Mehrrendite ohne Risiko geben kann. Wenn man diese Produkte aber genauer analysiert, sind sie lediglich komplex, renditeschwach und teuer. Also Hände weg davon.
Klare Ansage, Karl. Wir sind bei Trends, bei Entwicklungen der kommenden Jahre. Und da fällt mir natürlich ein Trend ein, den wir unbedingt auch hier erwähnen müssen. Inwiefern verändert künstliche Intelligenz oder auch Digitalisierung die ETF-Landschaft?
Ja, vor allem in dem Bereich, den ich gerade angesprochen habe. Durch KI werden Prozesse verschlankt, effizienter gemacht und dadurch die Kosten weiter gesenkt. Sie kann im Grunde überall eingesetzt werden, zum Beispiel bei Berichtspflichten, Orderabwicklung, technische Unterstützung bei der Indexnachbildung. Was sie nicht leisten wird, ETFs entwickeln, die besser sind als der Markt, auch wenn genau davon viele träumen. Aber auch eine KI wird die Zukunft nicht prognostizieren können. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil Märkte Rückkopplungseffekte haben. Wenn die KI sagt, dass morgen eine Aktie oder ein Index 10% niedriger ist, dann wartet der Markt nicht darauf, sondern es gibt sofort eine Rückkopplung und die Preise sinken sofort. Also, das wird nicht funktionieren. Was ich mir aber auch noch gut vorstellen kann, ist, dass KI eine wichtige Rolle dabei spielen wird, vernünftiges Finanz-Know-how zu vermitteln. Und zwar ohne, dass irgendwelche Vertriebsinteressen dahinter stehen. Erste Ansätze dazu gibt es bereits. Wenn du zum Beispiel ChatGPT nach einer vernünftigen Anlage befragst, wirst du darüber aufgeklärt, dass du unbedingt auf breite Diversifikation und geringe Kosten achten solltest. Und das ist schon ein besserer Rat als das, was du von den meisten Bankberatern bekommst.
Na klar, das musst du natürlich sagen, Karl.
Ja, wir haben übrigens mit Quirion AI haben wir auch erste Versuche gestartet.
ETFs sind ja auch gerade bei den jüngeren Anlegerinnen und Anlegern sehr, sehr beliebt. Was würdest du dieser Zielgruppe raten, die ja nun gerade wirklich mit dem Investieren beginnt und ETFs ins Auge fasst?
Sich einfach ein kostengünstiges Portfolio zusammenstellen, das vor allem aus Aktien- und Anleihen-ETFs besteht, international breit diversifiziert ist, dessen Aktienquote sich ausschließlich aus der Risikotragfähigkeit des Anlegers ableitet und eben nicht aus irgendwelchen Markteinschätzungen. Das Ganze am besten als oder ergänzt durch einen Sparplan und dass sie nur Geld investieren sollten, das auch langfristig investiert bleiben kann. Denn nur so lässt sich eine Anlagestrategie langfristig durchhalten, insbesondere auch dann, wenn die Märkte mal in starke Turbulenzen geraten.
Also halten wir fest, Karl-Matteo Schmidt ist und bleibt ein ETF-Enthusiast, hat uns das heute nochmal erläutert, auch Probleme geschildert, auch Missverständnisse, all das in diesem Podcast. Und wer noch mehr zu dieser Themenlage erfahren möchte, dem empfehlen wir die Folge 176 unserer Podcast-Reihe. Damals hieß es ETF-Auswahlkriterien. Wie findet man die besten ETFs wichtig? Das Ganze ist zeitlos gehalten, das heißt, die Folge ist noch immer sehr, sehr aktuell. Meine Damen, meine Herren, dieser Podcast erscheint immer freitags alle 2 Wochen. Sie können ihn direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Oder noch besser, teilen Sie Klug Anlegen gern mit Ihren Freunden und Bekannten. Denn wir sind davon überzeugt, denen kann dieses Wissen auch weiterhelfen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter. Mehr Infos auf www.quirinprivatbank.de. Ihre Fragen und Anregungen wie immer gern auch unter podcast@quirinprivatbank.de gern als E-Mail schicken. Für heute sagen wir ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.